Hä? What the film are we watching?
Und damit herzlich willkommen zurück zu What the Film Are We Watching? Tag 121 unserer langen Odyssee durch hier die Film-Podcast-Welt. Mein Mitfahrer Nikolai, den habe ich auch noch gefunden. Hallo?
Ja, noch bin ich auf dem Schiff.
Ja, die zwei letzten Verbliebenen. Wer von uns beiden würde die Odyssee überstehen? Ich sag Boah. Du bist nämlich ein besserer Schwimmer als ich.
Ja, dadurch habe ich...
Das wäre ein großer Vorteil.
Vorteile, aber keine Ahnung.
Nur eine wäre ja Odysseus, deswegen...
Ja, deswegen, ja. Die Sache ist die, dass man, auch wenn man viel auf dem Wasser war, erstaunlich wenig geschwommen wird. Ich glaube nicht, dass das der Skill ist, den man braucht, um die Odyssee zu überstehen.
Stimmt, es wurde sehr wenig geschwommen. Es wurde sehr viel an Land gerannt und wieder zurückgerannt.
Ja, ich sehe schon den Honest Trailer dazu.
Ja. Wir sprechen heute über Christopher Nolans neuen Streifen, lang ersehnt, die große Marketing-Schleife um den allerersten Film komplett auf IMAX gedreht und der härteste Film, den Matt Damon jemals gedreht hat. Es ist vorbei. Der Film ist in den Kinos, ist ein großer, großer Erfolg, jetzt auch im Boxoffice gewesen. Ist jetzt knapp eine Woche im Kino zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ich habe jetzt eine Statistik gelesen, dass die Hälfte aller Leute bis jetzt 18 bis 35 Jahre alt waren. Also ein Film, der erstaunlicherweise viel junges Publikum anzieht, beziehungsweise die ganze Demografie sogar abdeckt.
Sehr interessant, ja.
Ja, weil es eigentlich ein Film ist, dessen Marketing sich vor allem so an Filmpuristen richtet. Und natürlich Christopher Nolan-Fans oder Fan des Blockbusters. Aber irgendwie hat es das Marketing dann wohl doch geschafft.
Die richtigen Leute zu erreichen. Yeah. Vielleicht aber auch gerade wegen der letzten beiden Filme, die wir auch besprochen hatten. Backrooms und Obsession. Die vermute ich auch eher ein jüngeres Publikum. Und ja, sehr erfolgreich in die Kinos gelockt haben. Und da lief ja zumindest in Deutschland auch immer beide der Trailer vorher. Von daher, wir werden es nicht wissen.
Aber war jetzt auch lang genug im Gespräch. Es gab zwischendurch auch diese absolut unnötige Kontroverse auch bezüglich der Diversität des Casts. Ich habe heute eine Schlagzeile gelesen auf Variety, dass Elon Musk meint, dass seine Grok AI bis Ende des Jahres einen Odyssey-Film erstellen wird, der historically correct ist.
Okay.
Auf den sind wir alle gespannt.
Ja.
Wahnsinnig prominenter Cast. Matt Damon in der Hauptrolle, Anne Hathaway, Tom Holland. Wir brauchen jetzt gar nicht den ganzen Cast aufzählen, weil das uns die ganze Folge kosten würde.
Wahrscheinlich.
Ja, Christopher Nolan hat die wohl berühmteste, älteste Geschichte, nämlich die Odyssee von Homer verfilmt. Hat einen modernen Take draus gemacht, deutlich moderner, als ich es gedacht hätte eigentlich. Man könnte sagen, dass er so ein bisschen das, was er mit Batman und mit Comic-Verfilmung gemacht hat damals, jetzt auch ein bisschen mit der Odyssey gemacht hat. Er bleibt sich in sehr vielen Dingen selbst treu. Wir werden bestimmt auf den Unterschied zum Original auch zu sprechen kommen. Du hast das Ding ja tatsächlich gelesen. Ich habe das Buch von dir ausgeliehen, habe es nicht gelesen, habe mich aber vorher noch gut informiert. YouTube sei Dank. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich das Buch ab und zu jetzt mal aufblättern und ein paar Passagen lesen aus Neugierde.
Ja, kannst du gerne probieren, aber ich empfehle dir vielleicht, aber da kann ich später auch nochmal zu auch was erzählen, die Story im Buch beziehungsweise in den Gesängen versus im Film, da gibt es zumindest von der Länge und der Ausdehnung gibt es da sehr unterschiedliche Ausführungen.
ich habe mich tatsächlich sehr schwer getan, die ersten 2-3 Seiten gelesen, und man wird erschlagen mit Namen und die Gottheiten und der vermeintlich, in Anführungsstrichen, historische Kontext darin. Ich meine, die ganze Entstehungsgeschichte ist sowieso interessant. Wer war Homer überhaupt? Gab es ihn überhaupt? Wie viel an der Geschichte überhaupt ist interessant, dass das alles eine Ansammlung ist von mündlichen Geschichten, die zusammengetragen worden sind. Was auch die Verbindung herstellt zu Travis Scott, der den Bade spielen darf.
Ja.
Als Homer der Neuzeit, nee, aber als Rapper der Neuzeit, der Geschichten weitererzählt. Ja, brauchen wir jetzt gar nicht groß zusammenfassen. Matt Damon spielt Odysseus, der nach dem Trojanischen Krieg, nachdem er den Trojanischen Krieg erfolgreich mitgewonnen hat, durch seine clevere List, das Trojanische Pferd einzuschleusen, auf den Weg zurück ist. Und auf diesem Weg zurück, den er sich ein bisschen einfacher vorgestellt hat, begibt er sich auf mehrere Jahre Irrfahrten. Es werden Monster bekämpft, es geht in die Unterwelt, und es gibt einen Kampf mit sich selbst, bis er schließlich nach Hause kommt. Es gibt eine Frau, die zu Hause wartet, Penelope. Es gibt einen Sohn, der zu Hause wartet, der ihn, seit er ein Baby war, eigentlich nicht mehr gesehen hat. Ja, es wurde sehr viel darüber gesprochen, dass das Ding in IMAX gedreht ist, dass man das auf dem größten Screen überhaupt sehen muss. Wir haben den Film nicht zusammen gesehen, deswegen bin ich sehr gespannt, wie deine Experience war.
Ja,
du hast
bin
ihn
auch sehr gespannt.
In Münchens größtem oder auf Münchens größter Leinwand gesehen. Ich weiß nicht, wie viel mehr Screen du hattest als wir. Wir haben jetzt die Standardversion quasi gesehen. Du hast die 70mm Projektion gesehen. Ich weiß nicht, wie viel quadratischer dein Bild war als unseres.
Gar nicht so sehr. Also die 70mm-Version unterscheidet sich von der sozusagen also er war ja auch analog und nicht digital projiziert.
Mhm.
Das halt macht, glaube ich, den größten Unterschied aus, weil die eigentliche Version, wie sie Nolan intended hat, ist ja IMAX 70mm. Was nur 41 Kinos weltweit wirklich projizieren können, und alles andere sind Abwandlungen. Selbst normales IMAX sieht ja schon anders aus. Von daher ist dahingehend vom Crop her gar nicht so unterschiedlich. Ich glaube eher, dass analog versus digital hat wahrscheinlich bei unserem Sehverhalten eher einen Unterschied noch ausgemacht.
Ja. Ja, um das technisch noch ganz kurz abzuklappern, um auf IMAX drehen zu können, was eine sehr, sehr laute Maschinerie ist beim Dreh, mussten sie eine riesen Box, Schalldämpferbox quasi drumherum bauen, was dazu geführt hat, dass die Schauspieler sich bei intimen Dialogszenen nicht mehr angucken konnten. Es musste ein Spiegelsystem gebaut werden. Es war ein massiver Aufwand. Es konnten, glaube ich, immer nur 2,5 bis 3 Minuten am Stück gedreht werden, bevor man die Filmrolle wechseln musste. Genau, das war das sehr große Teil der Erzählung auch um diesen Filmdreh herum.
Gleichzeitig aber auch noch sehr beeindruckend, dass er den Film nicht nur analog gedreht hat, sondern auch analog geschnitten.
Das stimmt,
ja. Hat, was ich sehr konsequent, aber gleichzeitig auch wahnsinnig beeindruckend finde, muss ich sagen.
Ich meine, die Herangehensweise an sich ist interessant, weil das sich auch sehr einschränkt, im positiven wie im negativen Sinne. Also da ist nichts mit 20 Takes machen, sondern ich glaube, Nolan hat ja von seinen 100 Drehtagen nur 91 gebraucht. Er gilt ja als sehr effektiver Regisseur in der Hinsicht. Ja, gut, genug um das Drumherum geredet. Wie war denn diese Irrfahrt, Matt Damons? Matt Damons kommt wieder nach Hause für dich.
Es war anders, als ich erwartet habe. Muss ich ganz ehrlich gestehen, und zwar in eher einem negativen Sinn.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich das Buch vorher gelesen hatte. Ich bin durch den Lateinunterricht mit den Stories an sich schon vertraut gewesen, nicht in der Tiefe, dass ich das Buch sozusagen so gelesen habe. Ich auch, dass es ja eine Abwandlung dessen, es ist ja eine Übersetzung vom Altgriechischen ins Deutsche in Versform gewesen, das natürlich nicht das widerspiegelt, was Homer vielleicht sich irgendwann mal da ausgedacht hat, beziehungsweise die Gesänge, die da zusammengetragen wurden. Als Ich würde ihn jetzt mal nennen Meister des nicht-linearen Erzählens, bietet diese Geschichte oder diese Geschichten wahnsinnig viel Potenzial für ihre Wege auf Irrfahrten an. Ich fand den Film schon fast dokumentarisch und er hat sich sehr linear an das gehalten, was auch im Buch erzählt wird. Und es war dadurch wahnsinnig wenig überraschend. Mir hat irgendwie so dieser Nolan-Moment gefehlt, den man ihn irgendwie kennt, diesen Twist, der einen erst am Ende nochmal alles irgendwie anders sehen lässt, was man die ganze Zeit gesehen hat. Das ist aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, das hat mein ganzes Seherlebnis kaputt gemacht. An sich hat der Film sonst viel Spaß gemacht. Ich fand du hast vorhin die moderne Interpretation angesprochen, fand ich gut, aber auch sehr punktuell. Also beispielsweise die Art und Weise des Pferdes war eine sehr moderne Interpretation, also das trojanische Pferd, auch aber wie Agamemnon beispielsweise aussah, was ich eine super geile, überstilisierte Version dessen fand, wie dieser Feld- und Kriegsherr, der ja den trojanischen Krieg angeführt hat, dargestellt wurde. Aber es war nur so punktuell und alles andere irgendwie war dann doch wieder sehr reduziert und normal und versucht historisch darzustellen. Selbst die Art und Weise, wie mit Göttern umgegangen wurde, war irgendwie dann wieder sehr normal. Oder auch es hat sich für mich halt nur in so ganz kleinen Ausprägungen und nicht so konsequent modern angefühlt. Deswegen, ich bin immer noch, und ich glaube, ich muss diesen Film wirklich nochmal anschauen, weil da es passiert viel anders. Ich habe mich unterhalten gefühlt, aber ich bin jetzt auch nicht rausgegangen aus diesem Film und dachte mir so, den Film hätte ich gebraucht, um diese Story nochmal anders zu sehen. Und anders zu erleben. Es hat mir nichts Neues gegeben, sagen wir so. Deswegen war es so ein erstklassiger Film, was das Visuelle angeht. Aber alles andere war sehr mittelmäßig. So, jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Ich glaube, dass das mal wieder eine Folge sein könnte, wo wir uns in unserer Meinung vielleicht sehr oder vielleicht ein bisschen unterscheiden.
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das könnte sein, dass wir dasselbe Grundgefühl haben. Zumindest, also mal davon abgesehen, dass der Film bei uns extrem laut war an Stellen. Also gewollt natürlich. Das war ein audiovisuelles überrumpelt werden an manchen Stellen im positiven Sinne, keine Frage. Ich habe gemischte Gefühle zu dem Film und ich fange mal so an. Das grundsätzliche Gerüst oder der Rahmen, in dem dieser Film steckt, und das ist das vielleicht, was auch am meisten in mir weiterarbeitet und doch sehr positiv wirkt, ist, und ich greife direkt jetzt mal die gesamte Interpretation oder das Ende vorweg. Ich meine, gibt ja hier nichts zu spoilern an der Odyssee. Ich habe lange bei dem Film gebraucht, um warm zu werden. Ich habe ein bisschen gehadert emotional bei diesem Film und mit der Figur des Odysseus. Und es gibt ja schon so eine Art Nolan-Twist wieder am Ende, nämlich wenn er nach Hause kommt und mit Penelope spricht, noch als Bettler, dass das, was er in Troja angerichtet hat, was das mit ihm gemacht hat und was das mit der Zivilisation gemacht hat. Also das zentrale Thema dieses Films ist ja Zeus' Law, also die Gastfreundschaft, ne? Was damals diesen Inselstaat zusammengehalten hat. Wenn man irgendwo gestrandet war, irgendwo, es gab viele Schiffsfahrten in dieser Zeit. Alles war unsicher, aber eins war gesichert, nämlich die Gastfreundschaft. Das war ein Gesetz, um die Götter nicht zu erzürnen. Auch, ne? Und es geht ja auch viel um diese Täuschung, auch im Buch. Jeder Bettler könnte eine Gottheit in Menschengestalt sein. Und am Ende ist es eine Geschichte über einen gebrochenen Krieger, das ist eine komplette Umkehr der Heldengeschichte eigentlich, der Heldenreise, ne? Weil diese ganze Irrfahrt ist nichts anderes als Odysseus Versuch, vor seinen eigenen Taten wegzurennen, und irgendwann ist er gefangen auf der Insel mit Kalypso und vergisst, oder seine Erinnerung kommt da erst zurück. Es ist mal wieder, Nolan macht das sehr gerne, eine Geschichte über einen genialen, aber gebrochenen Mann, der an seinem eigenen Genie zerbricht. Das Motiv kommt sehr oft in Nolans Filmen vor. Wir haben zum Glück diesmal besser ausgearbeitete Frauenrollen, vor allen Dingen durch Anne Hathaways Penelope. Und dieser Gedanke, dass das trojanische Pferd, dass überhaupt nichts Cleveres, nichts Heldenreiches dran war, sondern dass das der oberste Verrat an seiner eigenen Gesellschaft, an seiner eigenen Zivilisation war, ne, dass er die Gastfreundschaft ausgenutzt hat. Das höchste Gut, was alles zusammengehalten hat. Und das ist dann im Endeffekt ein Film, wenn man den dann nochmal gucken würde, glaube ich, kann man jede einzelne Station in diesem Gewand lesen. Sie kommen ja immer auf irgendwelche neue Inseln, wo sie auf Fremde treffen und sie werden angegriffen oder sie greifen selbst an oder dass dieses Thema der Akzeptanz des Fremden steckt immer drin, in jeder einzelnen Szene. Und das hat schon was mit mir gemacht und das meine ich mit dieser, das war für mich die neue Art der Interpretation, weil das Buch an sich, Odysseus ist ein ganz anderer Mann. Der ist ein sehr, sehr cleverer, aber auch sehr überheblicher Mann. Das merkt man in der Szene oder in dem Abschnitt mit dem Zyklopen, ne, den er ja überwindet mit Sprachgewandtheit. Aber als sie ihn dann überwinden, kann er nicht anders, als ihm doch hinterher zu rufen, wer er ist, seinen Namen zu nennen. Und da der Zyklop ja der Sohn von Poseidon ist, geht diese Irrfahrt erst los, weil dann die Stürme losgehen und sie kommen vom Kurs ab. Das heißt, durch seine eigene Überheblichkeit, also seine Hybris, wie das genannt wird, bringt er all seine Crew, aber auch sich selbst in Lebensgefahr. Und am Ende sterben ja alle wegen ihm. Und das ist halt eine große Änderung. Aber das kann man also eine Adaption nicht vorwerfen. Also Nolan hat seine Version draus gemacht, die er machen wollte. So, das funktioniert für mich. Ich muss aber auch sagen, dass der Film für weite, weite Strecken, vor allem im Mittelpart, sich mehr, wie du auch schon gesagt hast, wie eine Aneinanderreihung dieser Abenteuer und Monster und Begegnungen angefühlt hat.
Ja.
Ich konnte Odysseus als Figur lange nicht begreifen und vielleicht funktioniert sie erst jetzt für mich, wenn man dann das Ende gesehen hat und wie er das alles erlebt hat und mit sich gestruggelt hat. Ja, aber ich finde, dass der Film
darf bei der Figur. Für mich übersetzt der sich überhaupt nicht im Film. Also das, was Odysseus im Buch darstellt, kommt im Film überhaupt nicht rüber. Ich weiß nicht, ob ich das gleiche Problem habe wie bei Napoleon. Du hast ja auch hier eine wahnsinnig viele Leute und seine Besatzung, die ihm folgen, die ganze Zeit, die ihm einmal kurz anzweifeln, wenn sie auf Kirke treffen, oder bevor sie auf Kirke treffen, wo er beim Boot bleiben soll. Abgesehen davon folgen die ihm einfach komplett blind. Und man weiß überhaupt nicht, warum. Und obwohl sie Teile aus dem Vorgängerbuch, also aus der Ilias, ja noch mit reingenommen haben, nämlich die Szenen aus dem Trojanischen Krieg, die hier und da in der Odyssee mal erwähnt werden, aber nicht in der Fülle und der Ausprägung, versteht man, und also selbst das hilft nicht, den Charakter, seine Gewieftheit und Cleverness irgendwie oder
ihn oder sein Charisma, warum ihm so viele genau, Menschen blind also folgen die ganze
diese,
Zeit.
Diese Faszination für diesen Charakter habe ich überhaupt nicht. Er wirkt eher wie ein Spielball der Götter, der er halt überhaupt nicht ist. Er wird in der Odyssee immer der Gottesgefürchtete genannt. Und das hatte ich einfach gar nicht das Gefühl. Und ich weiß nicht, also woran es lag, aber diese Figur für mich erfüllt, ist es komplett anders als wie ich sie wahrgenommen habe im Buch.
Ich glaube, das Problem ist, also mein größtes Problem ist, dass die Odyssee wahrscheinlich der Nolanigste Film überhaupt ist von ihm. Nämlich in dem Sinne, dass er am meisten entlarvt, wie Nolan Regie führt. Nämlich vor allen Dingen durch Form. Und er erzählt auch Emotionen über Form. Also für ihn ist alles so ein, das sind Muster, es ist sehr, sehr rational und er ist kein Regisseur und das ist in dem Fall die größte Schwäche bei dem Film, weil er diesmal, wenn du das vergleichst mit Filmen wie Memento, Prestige und so weiter, wo die Form des Films eigentlich der Main Character ist und das Spannende und das, da geht es um Irreführung auch und es geht um das Medium Film an sich eigentlich. Und jetzt bei Die Odyssee muss er seine menschlichste Geschichte eigentlich erzählen, nach Oppenheimer. Und das ist da, wo er für mich eigentlich am schwächsten ist, weil er kann nicht gut über Bilder erzählen. Er braucht immer noch einen Dialog, er braucht immer noch ein VO drüber, er braucht immer noch eine Exposition, die alles erklärt. So gut ich die zum Beispiel die Sirenenszene fand mit dem Gesang, so rushed fand ich sie und so schade fand ich, dass da Matt Damon mit seinem VO erklären musste. Und ich sehe jetzt überall dieses Zitat, was alle abfeiern, das, was man am meisten will, ist das, was man schon verloren hat und so weiter. Das Zitat, Filmzitat des Jahres schon. Ich fand das überhaupt nicht berührend in der in der Inszenierung. Ich fand es stark in der Form und ich finde vieles an diesem Film stark in der Form, in dem Rahmen. Das ist wie so ein Bilderrahmen, den ich vor mir habe und den finde ich total gut, aber das Inhalt, also der Inhalt des Rahmens oder des Bildes, da struggelt für mich Nolan. Er kann nicht einfach nur einen Schauspieler mal eine Minute lang Emotionen zeigen lassen. Er vertraut der Sache nicht. Er muss immer der Sache so eine Erklärung noch geben.
Ja, und das ist super schade und ich weiß nicht, ob das diese Geschichte, die ja so wahnsinnig interessant erzählt werden kann und ja schon ja seit Jahrhunderten, Jahrtausenden immer wieder aufgeladen und erzählt wird. Also die Odyssee, die findet sich ja in so vielen anderen Geschichten wieder. Ich finde es so komisch, dass er gerade den Weg geht, sie so zu erzählen, wie sie am nächsten am Ursprung ist. Obwohl ja eigentlich das Nolanigste gewesen wäre, diese Irrfahrt wirklich so irreführend zu erzählen. Hm. Und da steckt meiner Meinung nach echt viel Potenzial drin, das eben daraus eigentlich genau das zu machen, worin er stark ist. Nämlich die Leute hinters Licht zu führen. Und mit der Form dieser Story zu spielen. Natürlich erzählst du dann vielleicht was anderes. Also für mich hätte der Film so, glaube ich, besser funktioniert. Irgendwie gerade diese Irrfahrten nicht linear zu erzählen, sondern als das, was sie halt wirklich sind, nach einem Reisenden auf der Suche nach sich selbst.
Also es, ein bisschen Verschachtelung gibt's ja, ne? Also wir fangen mit dem Pferd an und springen dann relativ schnell auch zu Calypso, wie er auf der Insel ist. Und von da blickt er ja zurück und seine Erinnerungen kommen wieder. Ich finde nur, dass diese Charakterisierung von Odysseus als ein gebrochener Mann, der also ist mal wieder auch ein Trauma im Zentrum eines Films gerade.
Ja.
Aber der dieses Trauma aufarbeitet. Ich finde, ich habe das persönlich sehr spät erst begriffen. Und ich hatte wirklich in diesem Moment, wo er dann am Ende als Bettler mit Penelope spricht, diesen Aha-Moment. Ach, das ist der Film, den Nolan machen will, weißt du? Das war für mich so.
Ich fand es so offensichtlich. Ja. Weil die sind so sehr auf dieses Gesetz von Zeus eingegangen, dieses Gastfreundschaft-Thema. Das war ja so das allererste, was gesagt wurde. Ohne es, also es ist so oft erklärt worden. Und ja, okay, so oft.
Vielleicht.
Und dann auch immer wieder dieses Betonen von diesen Geschichten von, dass es Plünderer gibt, die die Städte angreifen und dass sozusagen alles aus dem Ruder läuft und diese Gesellschaft, das, ich fand das
ja, so als Thema des Films habe ich das immer gelesen, aber nicht in der Figur von Odysseus.
Ja, aber man wusste ja genau, dass diese Geschichten auf Odysseus zurückgreifen und sie die Plünderer sind.
Ja, okay, ja.
Also das,
ich meine, es gibt ja auch die spezifische Szene mit Cersei, wenn sie auf der Insel sind und sie in Schweine verwandelt werden, die ich die beste Episode des Films fand übrigens, weil das wirklich bedrohlich und weird war einfach auch. Und
ja,
da hatte ich das Gefühl, Nolan sich endlich, also was traut, was zu machen, was vorher noch nicht gesehen ja war.
Also ich muss das auch sagen, das war tatsächlich der Stop, der mir am meisten gefallen hat, weil ich, also auch dazu, die in der ganzen Odyssee machen die Irrfahrten selber und die Geschichten machen von diesen, keine Ahnung, knapp 500 Seiten 100 Seiten vielleicht aus. Mhm. Oder lass es 120 sein. Aber der Rest ist die Geschichte vorher um seinen Sohn, der sich auf die Suche macht, und anschließend der Großteil ist tatsächlich der Part, wo Odysseus schon wieder zu Hause ist und langsam versucht, sich einzugliedern, sich einen Überblick zu verschaffen und dann aber auch einen Plan zu schmieden, wie er denn die ganzen Freier, die um seine Frau werben, sozusagen aus dem Weg zu bekommen, dass ihm eben nicht das gleiche Schicksal erleidet wie Agamemnon.
Ja.
Und wo wollte ich eigentlich darauf hinaus? Also diese Geschichten sind teilweise so kurz, wo die irgendwie sind, dass ich das eben cool fand, dass sich da eigentlich ein bisschen mehr für Zeit genommen wurde. Gleichzeitig, als sie diese Riesen von den Riesen angegriffen werden.
Ja, die Kannibalen eigentlich sind.
Genau. Ja. Da, ich kann mich nicht erinnern, dass das im Buch war. Und ich vermute, dass das. Nee. Also entweder war es nicht im Buch oder es wird halt in einem Nebensatz mal erwähnt, dass sie da sind. Weil
es sind einfach nur andere Gestalten, es sind Kannibalen, aber nicht irgendwelche Riesen in Ritterrüstungen, die so überwalzen. Den Part jetzt nicht.
Okay, dann weil ich hätte mir auch zugetraut, oder ich hätte auch dem Buch zugetraut, dass das irgendwo in einem Halbsatz erwähnt wird, bevor es dann weitergeht. Weil, wie gesagt, der Part ist so klein von den Irrfahrten in dem ganzen Buch. Mhm. Das ist irgendwie ähnlich wie bei den Nibelungen sagen. So, dass die größte Story, die man daraus kennt, die wird in einer halben Seite erzählt. Mhm. So. Und so fühlt sich die Odyssee beim Lesen auch ein bisschen an, was ich sehr interessant finde, weil ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, wann gehen jetzt eigentlich mal die Storys los? Wann kommt hier der Kyklop und so weiter und so fort?
Ja, also und bei manchen Sachen weiß ich gar nicht, ob Nolan so richtig Interesse daran hatte. Ein paar Sachen werden auch so richtig schnell einfach abgefrühstückt. Und es ist dann, also ich habe ein bisschen drüber geschmunzelt jetzt am Anfang der Folge, dass die da auf die Inseln rennen und wieder zurückrennen. Aber es fühlt sich halt sehr oft so an. So, ja, auf die Inseln müssen wir auch noch und da müssen wir jetzt auch noch hin. Und
ja.
Und egal, wo du bist, du kommst irgendwo an den Strand und dann selbst wenn sie in die Unterwelt müssen, ist sie genau dasselbe wieder. Sie kommen irgendwo an, dann reden sie kurz mit Leuten und dann gehen sie auch wieder. Ich meine, so funktionieren viele dieser Geschichten, aber ich finde das bildlich immer so, das war alles so gleich auch. Also
ja, es war alles klar, sehr gleich. Klar, sie waren
kurz mal auf Island gedreht für die Unterwelt, das sah dann mal ein bisschen anders aus, aber
ja, aber ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass diese ganzen Zwischenstopps viel mit denen gemacht haben, außer dass sie halt weniger Leute geworden sind von Mal zu Mal.
Ja.
So. Und ansonsten hat man da auch wenig irgendwie Entwicklung drin gehabt, die man, weiß ich nicht, die ich gefühlt im Buch schon gespürt habe. Das war so ein bisschen, Aber weiß nicht, wie fandest du denn Hades inszeniert?
Gar nicht so schlecht. Ich mochte eigentlich, wie diese schwarzen Figuren da aus dem Sand quasi aufgetaucht sind. Ich mochte den Vibe da ganz gerne.
Ja.
Aber trotzdem, und das muss man generell sagen, das ist aber natürlich eine reine Interpretationsfrage und noch eine Geschmackssache. Ich hätte mir gewünscht, dass Nolan ein bisschen mehr Mut zum Mystischen gehabt hätte. Also es war mir alles viel zu grounded. Also er hat versucht, eigentlich die realistischste Geschichte draus zu machen. Aber es ist halt die Odyssee und es ist, also das basiert ja nicht mal auf historischen Begebenheiten. Es ist einfach eine Erzählung. Und dass er selbst, also die Gottheiten sind eigentlich komplett rausgestrichen aus diesem Film, weil der Film suggeriert ja, dass Zendaya Athene spielt, die eben immer mal wieder auftaucht. Aber am Ende kapiert man ja, dass sie ja einfach nur eine Priesterin war in Troja. Und deswegen, also zumindest habe ich so interpretiert, dass er hat gesehen, wie diese Priesterin enthauptet wurde oder gefoltert wurde. Und seitdem verfolgt sie ihn in der Gestalt Athenas sozusagen. Also
man kann es so lesen, aber für mich war es tatsächlich Athene, einfach aufgrund dessen, was sie ihm erzählt hat und wie sie ihm beigestanden hat. Und
ja, aber es war Nolans Versuch zu sagen, ja, die Gottheiten haben sich alle ausgedacht. So, das war seine Einbildung sozusagen. Und es war seine Erklärung, warum er sich die Göttin eingebildet hat. Weil er hat sie in dem Moment gebraucht, deswegen war sie da für ihn. Ne? So. Aber im Prinzip war sie war das Gesicht dieser Priesterin und seiner eigenen Schuld sozusagen.
Ja, aber so funktioniert es halt nicht, die Story zu interpretieren, weil dann, wie zur Hölle soll er dann in den Hades gehen?
Aber deswegen meine ich, also Nolan versucht trotz allem, also es gibt ja auch die Monster, es gibt den Zyklopen, es gibt diesen Strudel und so weiter, und es gibt die Sirenen, es gibt diese mystischen Elemente, aber halt auch nur, weil man das Gefühl hat, er muss sie halt erzählen, weil sie stehen halt im Buch drin. Ja. Aber wenn er gekonnt hätte, hätte er sie rausgenommen. Und dann denke ich mir halt, warum die ganze Geschichte eigentlich erzählen? Weißt du, was ich meine?
Also,
wenn du nicht einfach auch visuell dann noch eins draufsetzt, das Ganze noch ein bisschen surrealer machen lässt, noch ein bisschen wie diese Schweineszene eben. Also an die werde ich mich halt noch erinnern in langer Zeit, aber nicht an diesen komischen Strudel, an dem sie kurz vorbeifahren und dann kommen da irgendwelche Krakenarme für 30 Sekunden, die sie halt von oben auffressen.
Ja, so ein bisschen fantastischer halt in einer Art und Weise, weil am Ende ist es ja, sind diese Gesänge vergleichbar mit den Grimms Märchen. Die sind halt erzählt worden, um gewisse Werte und Dinge in der Gesellschaft weiter zu erzählen oder um sich zu unterhalten. Und das eben in Gesangsform, was ja auch Teil dieses Nachfragen und Übermitteln von Geschichten und Weitergeben ist ja auch ein großes Thema überhaupt in dem Film, in der Story selbst. Deswegen, das fehlt so ein bisschen.
Aber es ist einfach, also generell so eine emotionale Komponente, auch die Beziehung zu seinem Sohn Tom Holland, finde ich, hat an mehreren Stellen auch ein bisschen gestruggelt, einfach in seinem Spiel. Vielleicht das gegen diesen Riesencast ist auch verdammt schwierig
anzuacten. Ich glaube, also acting-technisch war Anne Hathaway einfach alle gegen die Wand gespielt.
Ja.
Sie war die Einzige, die ich ihre Figur so wirklich abgekauft habe.
Mhm. Ich fand Pattinson auch ziemlich gut als dieser schmierige Hintergeher.
Das
hat schon auch sehr gut funktioniert.
Ja,
der am Ende hinter dieser Säule steht und schreit, bring the spears.
Ja.
Das war schon auch gut.
Ja.
Aber auch ganz am Ende dieser eine Szene, noch was zu dem Thema Mystischen. Nolan hat auch gefühlt keinen Spaß. Alles ist immer, immer bieder ernst und dramatisch. Und der gebrochene Mann und der gebrochene Held und alles ist gebrochen. Und gerade bei so einem Riesen-Epos, die einzige Szene, wo er es versucht und dann ging das aber kläglich in die Hose, ist, wenn der, wie heißt der Blinde? Eumaus.
Gut, den habe ich gar nicht auf meiner Liste stehen.
Ja. Wenn die in dem Moment, wo Odysseus Antinous, also der Charakter von Robert Pattinson,
ist Antinous,
tötet, ist es so kurz still in dem Raum und Er, weil er nichts sehen kann, fragt dann in den Raum, haben wir gewonnen, was ist los? Und das war so ein komisch fehlplatzierter Gag, den Nolan da reinbringen will, wo du richtig merkst, ah, ich mache noch was irgendwas Witziges. So nach 2,5 Stunden total ernstem, ja. Ich denke, dass der Film Platz gehabt hätte, um auch irgendwie lockerere Episoden drin zu haben, gerade mit dem Zyklopen und so. Also, dass das alles so, ich weiß, er wollte alles mehr in diese Horrorrichtung bringen und es musste natürlich alles dem Zweck dienen, des posttraumatisierten Odysseus, das ist mir schon bewusst. Aber irgendwie diese ganze Geschichte vielleicht als Ebene, also als fantastisches Epos zu begreifen, dafür fehlt Nolan vielleicht dann auch ein bisschen an Vorstellungskraft, sowas
zu machen. Ja, und als Epos würde ich diesen Film irgendwie nicht so sehen. Ja. Also außer dessen, dass der Stoff ein Epos ist, aber nicht in der Form, wie er es irgendwie erzählt hat. Mhm. Ich finde es sehr schön, dass er dieser Story irgendwie nochmal eine andere, vielleicht auch recht gesellschaftsrelevante Bedeutung geben möchte und diesen Aspekt in den Vordergrund stellt. Mhm. Aber irgendwie verliert er sich halt auf dem Weg dahin so ein bisschen, indem er meiner Meinung nach die Sache einfach nicht konsequent durchgezogen hat. Weil genauso wie du wahrscheinlich zählen könntest, wie oft sie vom Boot runter und wieder aufs Boot raufgehen, kannst du wahrscheinlich auch die Donner zählen. Wo die ja von Zeus kommen, und da kannst du wahrscheinlich ein Trinkspiel auch draus machen, wenn du möchtest. Und dass die auch immer im richtigen Moment kommen.
Wobei, da gibt es auch den Gag am Anfang, der Bettler, der ihm sagt, dass, also dem Sohn sagt, oh, da hast du aber Glück gehabt, gutes Timing, dass der Donner in dem Moment kam.
Ja. Ja, wo es auch Theorien gibt.
Also ja, also
selbst
also
schon
ich will jetzt Nolan nicht komplett absprechen.
Im Buch, dass das eigentlich Zeus ist.
Ja, ja. Also Nolan verpackt das schon zum Teil auch einfach geschickt, finde ich. Es gibt auch mit Kalypso dann einmal die kurze Szene, ich glaube, kurz nachdem sie sich begegnen. Nee, es ist mehr, ich glaube, es ist der Moment, wenn Kalypso begreift, oh, sie muss Odysseus gehen lassen, obwohl sie in ihn verliebt ist. Und da gibt es auch so einen Donner. Und sie guckt nur so hoch und versteht das dann als Zeichen der Götter, ja, sozusagen. Das steckt alles schon drin. Ich finde, wie gesagt, das Seherlebnis in dem Moment, wo ich da saß und den Film angeguckt habe, hat es mich einfach nicht oft genug gepackt, dass ich da saß und oh, und wie machen sie das jetzt, wie geht's jetzt weiter und wie geht's mit der Figur, dass ich so auch an der Figur dran war die ganze Zeit. Aber die Form, in die Nolan das alles gegossen hat, finde ich schon auch gut. Also ich kann da für mich schon auch Sachen mitnehmen, es wirkt nach und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich den Film vielleicht nochmal gucken würde, dass ich einen anderen Schlüssel vielleicht hätte, um von Anfang an diesen Film ein bisschen anders zu lesen. Das möchte ich dem Film dahingehend auch gar nicht absprechen. Aber ich habe es auch jetzt schon mehrmals zu anderen Leuten gesagt, für mich im Vergleich zu Oppenheimer zum Beispiel, ich finde, dass die Odyssee in ihren stärksten Momenten oder in stärksten Momenten des Films besser ist als Oppenheimer, was ja auch so ein im Kern die Geschichte eines gebrochenen Genies ist, der ja mit der Bürde leben muss, die Atombombe entwickelt zu haben. Was irgendwie sehr nah dran an Nolan's Odysseus auch da ist. Irgendwie.
Ja, ja, es gibt gewisse Parallelen.
Ja, und also in den stärksten Momenten ist er stärker, aber in den schwächsten Momenten finde ich ihn schwächer als Oppenheimer. Also allein also in dieser emotionalen Komponente, was ich für die Charaktere auch gefühlt habe. Und da ist Nolan für mich einfach nicht das Genie, dass der Film hofft zu sein.
Ja, ja, ist ein bisschen schade. Ich meine, der Grund, warum ich das Buch vorab gelesen habe, war halt einfach, dass ich vorbereitet sein wollte, dass ich hier eine Geschichte sonst wie zerfleddert und zusammenpuzzeln wieder muss, was halt einfach gar nicht war. Mhm. Von daher, ja, Bisschen schade, was für mich tatsächlich wirklich vor allem funktioniert hat, war halt einfach das Visuelle, der Film war halt einfach schön und gut anzugucken. Ich kann mir vorstellen, dass der in IMAX noch mal krasser ist, vor allem die Szenen auf dem Meer, wenn es auch richtig stürmisch wird, weil das, glaube ich, in einem eher rechteckigeren, also oder, nicht rechteckig sind alle Formate tatsächlich, in eher einem quadratischen Format schon noch mal bedrohlicher, überwältigender und beengender ist. Aber an sich war das einfach, also auch die, dass sie halt auch einfach so viel on location gedreht haben und das alles echt, also sich angefühlt hat. Natürlich hier und da stand wahrscheinlich ein Greenscreen, man hat irgendwas noch verlängert, aber die haben ja in so vielen Ländern Europas gedreht, also wirklich ja von Griechenland selber bis hoch nach Island, wirklich überall.
Ja, was sechs oder sieben Länder waren es.
Ja, echt wahnsinnig gut und beeindruckend finde und was natürlich auch irgendwie notwendig ist, um diese ganze Reise irgendwie darzustellen und die Punkte, die sie abfahren. Aber ja, insgesamt lässt der Film mich sehr mit gemischten Gefühlen zurück, obwohl er ja sehr, sehr gut besprochen wird. Insgesamt, also die Kritik, also ja, das ist ja, glaube ja, ja. Ich glaube, was auch wenn wir jetzt nicht so irgendwie Rotten Tomatoes als die Benchmark hinstellen, nee, aber nach Rotten Tomatoes ist es der bestbewertetste Nolan-Film aktuell. Mit 1% Vorsprung vor The Batman, glaube ich.
Ja, ich finde fast überraschender ist noch einfach, wie gut er performt an den Kinokassen im Moment.
Ja, aber also, es ist ja irgendwie auch, okay, abgesehen jetzt von Spider-Man, der kommt, der Sommer-Blockbuster. Und irgendwie, ich glaube auch, dass die Kampagne halt ein bisschen irreführt. Also ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum man einfach nur Agamemnons Hinterkopf auf dem Poster sieht.
Ja,
das spiegelt halt null den Film wieder, also so gar nicht.
Ja, wobei, also was ich an Agamemnons Figur und seinem Helm auch mag, ist, das wirkt ja wie so ein technisierter Soldat, der auch noch so diese Wirbelsäule als Verlängerung seines Zopfes
davon
hat.
Davon hätte ich gerne mehr gehabt.
Ja, der steht halt schon, der steht für die Zerstörung eigentlich. Der steht für die nächste Schwelle der Zivilisation, ne, die jetzt.
Ja, aber das war ja nicht Agamemnon. Fegt. Also der hat ja am Ende auch nur ausgeführt. Also.
Ja, ja, aber natürlich ist es ein Symbol in dem Film und deswegen vielleicht auch der Helm, keine Ahnung, oder vielleicht haben sie es auch nur genommen, weil er verdammt cool aussieht, keine Ahnung.
Ja.
Ich meine, das andere, zweite Motiv, Odysseus vor diesen Riesen in der Ritterrüstung, das ist ja auch ganz oft verwendet worden auf den Postern, das ist immer mit Damon selbst, hast du es gelesen, dass die Stuntmänner, die haben ja so 2,10 Meter, 15 Stuntmänner genommen für diese Riesen. Und Odysseus war ein weibliches Stunt-Double. Matt Damon hatte ein weibliches Stunt-Double für den Film. Die war 1,50. Und deswegen ist das im Film, das ist ja nur eine optische Täuschung, also das ist ja nichts, das ist ja auch practical alles. Das heißt, auf den beiden Main-Motiven dieses Films, wobei ich glaube, es gibt noch ein anderes, wo Matt Damon tatsächlich so frontal vor dem brennenden Pferd steht. Ich glaube, vielleicht ist das eher das Main-Motiv. Aber in den anderen beiden ist er nicht mal drauf. Oder Odysseus sozusagen nicht drauf.
Ja, was ich irgendwie, wie gesagt, sowas wie Agamemnon, diese Überstilisierung und Modernisierung und wirklich Interpretation des Ganzen hätte ich mir mehr gewünscht. Und das ist, wie gesagt, das passt halt, das ist eine komplette Überspitzung dieses Charakters von Agamemnon. Vielleicht nehme ich den aber auch noch irgendwie ein bisschen anders wahr, weil ich ja vor der Odyssee The Song of Achilles gelesen habe, was ja um Achilles und seinen Freund geht und wie er den Trojanischen Krieg erlebt, der ja auch unter Odysseus und Agamemnon im Krieg gedient hat und dann gefallen ist. Und vielleicht vermische ich das auch noch ein bisschen, aber Agamemnon ist jetzt auch da nicht die Figur gewesen, die diesen klar irgendwie den Krieg angeführt hat, aber er war auch halt der Odysseus Ideen umgesetzt hat.
Gut. Möchtest du vom Schiff steigen? Möchtest du zu Hause ankommen? Oder
ja.
Ich noch eine kleine Runde drehen?
Nee, ich würde die Odyssee an der Stelle, glaube ich, gerne beenden. Außer du hast noch was auf dem Zettel. Da
würde ich
noch eine Ehrenrunde drehen. Einmal noch.
Wir können die Anker setzen und ankommen.
Ich überlege gerade, wer es mir die liebste Insel wäre. Aber wahrscheinlich die von Calypso, weil da ist sonst niemand.
Außer Charlize Theron. Ich wusste gar nicht, dass sie da mitspielt in dem Film.
Bei dem Cast geht es halt dann auch mal unter. Ich wusste auch nicht, dass...
Ja, aber in dem Moment musste ich fast schon lachen, weil ich dachte, okay, sie auch wirklich bis in die letzte Rolle schon...
Ja, auch Mia Goth, Elliot Page.
Mia Goth, die einfach so 2 Minuten Screentime hat irgendwie.
Ja,
nicht mal. Darf kurz Robert Pattinson küssen.
Das ist schon krass immer bei... Und bei so einem... bei so einer Fülle an Charakteren braucht, also das dann auch noch so bis in die kleinste Rolle so prominent zu besetzen, ist schon ordentlich.
Himesh Patel, der erste Offizier von Odysseus auf dem Schiff. Auch sehr gut. Der hatte so ein paar Momente, wo du ihm einfach nur ins Gesicht gucken konntest und der den Schock, die Verwirrtheit sieht, auch wenn er mit Damon anguckt, wie er den Sirenengesang anhört. Der hatte schon ein paar gute Momente.
Dann.
Ja, bestimmt jede Menge Sachen, die uns noch einfallen zu dem Film, wenn die Folge jetzt vorbei ist, aber ich glaube, das meiste an Gedanken sind wir losgeworden.
Würde ich auch sagen.
Ab geht's zurück und für alle, die so lange mit uns auf Fahrt gegangen sind, vielen Dank.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge.
Wir hören uns.
Hä? Seid ihr schon fertig?